Wir wollen heute Morgen wichtige Informationen geben, bis wir dann auf den Punkt kommen. Das vierte Buch Mose. Wer hat schon mal im vierten Buch Mose gelesen? Wichtige Informationen geben, bis wir dann auf den Punkt kommen. Das vierte Buch Mose. Wer hat schon mal im vierten Buch Mose gelesen? Informationen geben, bis wir dann auf den Punkt kommen. Das vierte Buch Mose. Wer hat schon mal im vierten Buch Mose gelesen? Mose. Wer hat schon mal im vierten Buch Mose gelesen? Ja, einige. Das vierte Buch Mose ist das vierte nach dem dritten, zweiten, ersten Buch Mose, der so aus dem sogenannten Pentateuch, die fünf Bücher Mose. Und es ist, das wird bezeichnet als das Buch Numeri. Ja. Numeri heißt das Buch der Zahlen. In diesem vierten Buch Mose sind sehr, sehr viele Statistiken enthalten, Volkszählungen und Listen sind enthalten. Der hebräische Name dieses Buches ist Bet Midbar. Muss mal meinen Timer anmachen, sonst bin ich hier verloren. Und Bet Midbar bedeutet das Buch in der Wüste. In der Wüste. Und es macht deutlich, dass dieses Buch die Zeit der Wüstenwanderung vom Sinai bis an die Grenzen Kanaans behandelt. Es ist ein Geschichtsbuch, weil es die ganze Spanne von 40 Jahren zwischen der Gesetzgebung am Sinai und dem Vorabend der Eroberung Kanaans dann im verheißenen Land umfasst. Und es geht um die Erwartung Gottes und die Reaktion des Volkes während einer einmaligen Zeit für Israel, in der Israel das Land versprochen bekam, aber auf die Erfüllung der Verheißung warten musste. Und mich erinnert das so ein bisschen an unsere Zeit auch. Wir haben auch Verheißungen, die sich erfüllen werden, und wir leben genau in dieser Zeit der Erwartung, dass sich die Dinge erfüllen. Das vierte Buch Mose ist so ein besonderes Buch, weil es eine Zwischenphase von 40 Jahren beschreibt, wo Menschen 40 Jahre in der Wüste unterwegs waren, wo sie Herausforderungen hatten und wo sie ein Ziel hatten. Was waren die Erfahrungen des Volkes Israel bis zum Sinai? Ich habe euch mal eine Karte versucht, ein bisschen da reingemalt, mitgebracht und versucht das mal hier mit einem roten Punkt, oh ja, seht ihr den, anzuzeigen. Das Volk Israel lebte für 400 Jahre hier oben in Ägypten, in Sklaverei unter dem Pharao. Und dann kam die Phase, wo Gott dieses Volk Israel eine Verheißung gab: Ich gebe euch ein Land, Israel, dieses hier. Und sie mussten von diesem Punkt hier hinkommen, als ein Volk der Sklaven, mit einer Sklavenmentalität. Die Bibel berichtet uns, dass zum Zeitpunkt des Auszuges 600.000 wehrfähige Männer waren, plus Frauen und Kinder, die wurden nicht gezählt. Und diese 600.000 Männer zogen eines Tages aus Ägypten aus. Und was waren die Erfahrungen? Wir können dieses Bild gerne dran lassen oder immer wieder zurückkommen. Oder ich erkläre noch mal kurz dazu etwas. Und an diesem roten Strich sehen wir die Wüstenwanderung bis zum Sinai. Das war ein großer Anhaltepunkt. Und vom Sinai bis nach Israel. Nur mal um der Statistik willen. Das Volk Israel mit seinem Millionenvolk brauchte ca. 30 Tage, hier haben wir die Angabe 100 Kilometer, das waren keine 300 Kilometer vom Auszug aus Ägypten bis hin zum Sinai. Das haben die in 30 Tagen geschafft. Wir Ranger wären noch etwas schneller, aber das ist ein Millionenvolk. Die haben das in 30 Tagen geschafft, 300 Kilometer. Und in diesen 30 Tagen ereigneten sich coole Zeiten und coole Dinge. Gottes Erwählung von Mose und Aaron waren ein Riesenzeichen für das Volk Israel. Gottes Handeln am verstockten Pharao mit seinen ganzen Plagen und die Bewahrung des Volkes Israel, ich habe euch das kurz in den Punkten mal aufgeschrieben, das hat das Volk erlebt. Gottes Hilfe beim Auszug aus Ägypten dieses letzte Wunder. Dann durch diese Wüste da, anderthalb Tage bis zum Roten Meer, bis zu diesem Schilfmeer. Und dann sehen sie dieses Wunder, wie Gott dieses Schilfmeer öffnet und führt das Volk hindurch. Und dann haben sie Hunger. Und dann gibt es Wachteln und Manna. Gott versorgt ein Millionär. Und dann gibt es Wachteln und Manna. Gott versorgt ein Millionenvolk mit Wasser. Er beschützt sie vor den Feinden Amaleks. Und dann können wir die Folie nochmal einblenden, die Zeichnung. Dann sind sie nach 30 Tagen, innerhalb von einem Monat, hat das Volk Israel unglaubliche Wunder erlebt. Und dann kommen sie nach 30 Tagen hier an diesen Punkt Sinai, wo Gott dem Volk Israel sein Gesetz gibt. Mose holt das Gesetz Gottes vom Sinai ab. Gott gibt das Gesetz zum Wohl des Volkes. Über 400 Gesetze lässt Gott von diesem Moment an entstehen zum vernünftigen menschlichen Leben. Die hatten riesen Herausforderungen. Die mussten mit der Hitze umgehen, die waren in der Wüste. Ein Volk, die brauchten Hygienegesetze, die brauchten Lebens... Die hatten eine Sklavenmentalität. Die Ägypter waren brutal. Über 400 Jahre, Generationen für Generationen, da waren brutal. Über 400 Jahre, Generationen für Generationen, keine vernünftige Regelung für den Umgang des Menschen. Dass du mir nichts wegnimmst, dass du mich in Ruhe lässt, dass du mir die Sachen lässt, die ich habe, dass wir vernünftig miteinander umgehen können, Und Gott schaffte es, an diesem Sinai gute Ordnung ins Volk zu bringen. Und das hatte auch die ganz natürliche Verflechtung mit Regeln des Gottesdienstes. Gott ordnete Gottesdienste an, kannten die sie nicht. In Ägypten gab es keine Gottesdienste. Und Gott brachte die Stiftshütte. Und Gott schuf Ordnung im Umgang mit ihm und den Menschen. Und er sagte, 6 Tage sollt ihr arbeiten, am 7. sollt ihr ruhen. Wir haben keine Ahnung, was das für eine Botschaft ist. 400 Jahre. Einen Ruhetag. Gott führte Gottesdienste ein. Das Volk war... Wir reden nicht von Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel. Das ging zu dem Zeitpunkt nicht. Es war nicht möglich, dass das Volk Israel in Beziehung trat mit Gott. Das ging nur über einen, nämlich über Mose. Weil das Volk Israel ein Sklavenherz hatte, eine Sklavenmentalität hatte, ein Sklavendenken hatte. Weil das Volk Israel von seinem Lebensstil her so fernab war von Gott. Gott hat am Sinai einen Stadtpunkt gemacht und gesagt, ich träume davon, ein Volk hinzukriegen, was so cool drauf ist, was so liebevoll lebt, dass ich ihm nahen kann. Aber Gott konnte am Sinai dem Volk nicht nahen, weil das Herz war verdorben, die Gedanken waren verdorben, die Lebensweise war verdorben, sie war völlig ägyptisch. Das konnte stattfinden im Verlauf von Jahrhunderten teilweise, bis Jesus dann endlich kam. Da kam eine Erleichterung rein, was du als normal ansiehst. Jeder Israelit sagt, bist du irre? Weißt du, was das für ein besonderer Zustand ist, dass du als Christ leben kannst, dass du mit Gott in Beziehung treten kannst? Das konnte das Volk Israel nicht. Weil es von der Mentalität her und ihrem Sklavenherzen und ihrem Wesen her nicht in der Lage war. Auch heute ist nicht jeder Mensch in der Lage, eine Beziehung mit Gott zu haben. Es geht nicht. Wir sind so verdorben, so schlecht in unserem Lebensstil, in unseren Gedanken. Das braucht Zeit, bis unser Herz, bis unser Charakter so weit ist. Das gelingt einem nicht mal allein, mit an dem Tag zu Jesus zu kommen. Jeder Mensch, der zu Jesus kommt, spricht 2 Jahre später von einem Prozess, wo er sagt, boah, hat Gott mich verändert. Jetzt spüre ich seine Gegenwart ganz anders. Das ist nicht wahr, wenn wir sagen, komm zu Jesus und dann ist alles gut. Wir leben als Mensch mit unserem Herzen, mit unserem Wesen konträr gegenüber Gottes Wesen. Und Jesus aufzunehmen ist der Startpunkt. Und dann fängt Gott an, mein Herz, meinen Charakter und mein Wesen zu verändern. Und je mehr ich mich verändern lasse, je mehr erfahre ich die Gegenwart Gottes hier auf dieser Erde. Und Gott brachte Ordnung für Gottesdienst. Gott brachte Ordnung für Gebet, für Reinigung, für Vergebung. Und dann das Desaster. Können wir die Geografie nochmal haben? Sie murren hier, Mose ist zu lange auf dem Berg, 14 Tage bei dem Volk Israel zu viel. Überleg mal, innerhalb von 30 Tagen haben sie unglaublich viel mit Gott erlebt. Versorgung bis zum geht nicht mehr, Bestätigung, dass Mose der Leiter ist. Und Mose sagt, Leute, macht euch nicht in die Hosen, ich gehe einfach nur das Gesetz holen. Und innerhalb von einem weiteren Monat verdirbt das Volk Israel so sehr, dass sie zu Götzendienst schreiten. Die Bibel sagt, sie bauen sich ein goldenes Kalb und los vor dem Kalb. Der hebräische Begriff zügellos fällt extrem auf. Das ist nicht einfach nur ein bisschen tanzen extrem auf. Das ist nicht einfach nur ein bisschen tanzen in der Unterhose, die ein bisschen zu kurz ist. Das ist Zügellosigkeit, ist Perversion am Altar dieser Kuh. So sagen es die Bibelforscher. Und Gott kriegt eine Krise und einen Zornanfall. Und er sagt, ich werde das Volk vernichten. Ich habe ihn in 30 Tagen, ich habe ihn auch davor, ich habe ihn durch Abraham, ich habe so viel gesagt, dass es jetzt losgeht. Ich habe einen Plan, ich habe eine Verheißung, ihr habt ein verheißenes Land, Freunde. Sagt mal, was macht ihr? Seid ihr denn Meschugge? Und Gott fängt an, dieses Volk zu bestrafen und Mose tritt in den Riss. Mose kommt vom Berg mit all diesen guten Dingen und als es losgehen sollte, kündigt Gott an, das Volk zu vernichten. Erst ihr ewiges Gemecker, dann ihr Unglaube, dann diese rein menschliche Sichtweise und Blickrichtung, wären wir doch zu Hause geblieben. Die das Göttliche überhaupt nicht einkalkuliert, völlig den Plan vergessen. Sie hatten ja auch keine Ahnung, wie Israel aussah. Gott vom Himmel wusste schon, was wird, aber er, sie nicht. Und dann ihre Ungeduld und ihre Rebellion. Und Mose besänftigt mit verzweifeltem Gebet Gott in diesem Moment. Und die Möglichkeit der Rechtsprechung, der Gerechtigkeit und Versöhnung zwischen Mensch und Gott, das kam erst später am Kreuz auf Golgatha. Hier ist eine Botschaft an uns. Gott erlaubt es denen, die ihm vertrauen, dazu beizutragen, dass andere Menschen wieder in die rechte Beziehung mit Gott kommen durch Gebet. Wir können auch heute dafür eintreten, für Menschen zu beten, dass sie in die rechte Position kommen, dass Gott sie wieder begnadigt und erhört. Und Gott war gnädig, aber es folgte eine Konsequenz. Kannst du dir diese Strecke angucken? Das sind 350 Kilometer oder sowas. Das sagt man. Aber siehst du diese Kurve hier? Es geht auf und ab. Hin und her. Es geht auf und ab. Hin und her. Hier sind wir dann bei Josua schon. Hier oben in der Wüste. Hier sind die Kundschafter. Sie wandern wahllos durch die Wüste 40 Jahre. Als Konsequenz, dass sie 30 Tage Gottes Handeln pur ignoriert haben und eine gottlose Haltung hatten. Gut, waren ja Sklaven. Sei doch nicht so Gott. Und dann drückt man noch mal ein Auge zu. Und so wandern sie bis zu meinem roten Punkt hier. Jetzt habe ich das nicht aufgeschrieben, zum Berg Hor. So heißt es in der Bibel. So wandern sie und wandern sie und wandern sie. Sie haben jeden Tag Wandertag. Und sie erleben immer dasselbe. Gottes Schutz. Am Tag eine fette Wolke, dass die Sonne nicht so brutzelt. In der Nacht eine Feuersäule, dass es nicht so gruselig tiefdunkel ist. Manna jeden Tag und Wachteln, sie sind versorgt. Die Schuhe haben 40 Jahre gehalten. Diese Vision. Diese Vision habe ich immer, aber sie hilft nicht. Sie hilft nicht. Es ist immer dasselbe, jeden Tag. Kannst du dir das vorstellen? Du wachst früh auf, die Wolke ist da. Es gibt Frühstück, es gibt Manna, es gibt Mittag, es gibt Wachteln. Ich bin ja froh, dass es nicht vegan war. Ich will nichts gegen die Veganer sagen. Ich liebe euch alle, ich liebe euch alle. Oh, das müssen wir streichen. Entschuldigung, ich nehme es zurück, wir keinen beleidigen hier. Iss, was du willst. Da gab es Fleisch. Wenigstens noch Fleisch. Und Wasser. Und die Wolke. Und die Helligkeit in der Nacht. Und jetzt steigen wir ein. Jetzt kommen Sie zu diesem Punkt hier. Ich vermute mal, ich habe es jetzt nicht erforschen können, aber nach dieser Strecke zu richten und auch 4. Mose 21 ist ziemlich am Ende. Also 2/3 haben Sie weg. 30 Jahre? 20 Jahre? Immer das gleiche Programm in deinem Leben. Immer das gleiche Programm in der Gemeinde. Immer dasselbe. Aber Sie bewegen sich immer in Richtung Herrlichkeit. Immer in Richtung, aber das kriegen sie nicht mit. Weißt du, wenn ich auf unterwegs bin, weiß ich nicht, wo ich nächstes Jahr lande. Ich hätte gern das Ziel schon vor Augen, aber Gott sagt, vertrau mir einfach jeden Tag. Und jetzt stehen sie hier, 4. Mose 21, und jetzt lesen wir meinen Predigttext. Jetzt komme ich zum Punkt und meine Einleitung ist zu Ende. 40 Jahre Wüstenwanderung und mittendrin kommt irgendwann der Tag, da ist ihr Frust nicht mehr zu stoppen und es kommt raus. Und sie waren gerade befreit worden von den Feinden Amaleks. Sie hatten gerade wieder ein Wunder erlebt. Da kamen von rechts die Feinde hier, auch Midian. Und sie haben das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg, das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg, um zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben, denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Gab nur Manna und Wachteln. Und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Ich habe uns 3 Punkte mitgebracht und mein erster Punkt, über den ich sprechen möchte heute Morgen, ist Sünde, ein furchtbarer Virus. Da war sie wieder, die Schlange. Auch im Paradies war die Schlange da. Und sie biss den Menschen. Und wo du heute noch die Schlange als Bild des Teufels siehst, da werden die Menschen vom Feind gebissen. Wie man heute Morgen gesagt, ich spreche über ein Virus, der schlimmer ist als der Corona. Das ist Sünde. Sünde ist ein furchtbarer Virus. Wir erleben gerade etwas, ein sehr, sehr wunderschönes Bild. Absolut schlimme Krankheit, absolut lohnenswert, alles dagegen zu tun, dass das aus der Welt alle handeln. Wir alle sprechen über etwas, das man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Man merkt handeln. Wir alle sprechen über etwas, das man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Man merkt nicht. Wir alle sprechen über etwas, das man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Man merkt nicht, dass man sich infiziert. Man kriegt das nicht mit. Viele tragen dieses Virus in sich, bis man die Symptome misst. Bis man diese Teile mal unter das Mikroskop schaut. Und ich stelle fest, genau das ist das Bild für mit unserer Sünde. Man merkt nicht, dass man sich damit Sünde. Man merkt nicht, dass man sich damit infiziert hat. Man ist Träger der Sünde, bis man die Symptome misst. Bis man die Symptome misst. Die Symptome sind Rebellion gegen Gott, Anklagen, Murren, Zweifeln, Aufbegehren, Unglaube, Unzufriedenheit, innerer Aufstand, Murren, das ist die Sünde. Wie sieht es in mir aus? Wie sieht es in dir aus? Bist du im Reinen mit Gott? Oder bist du Träger dieses furchtbaren Viruses Sünde? Wir geben es unseren Kindern weiter. Und unsere Kinder geben es den Kindern weiter. Und wir haben keine Chance, da rauszukommen. Die Virologen sagen, es wird wohl in absehbarer Zeit nicht möglich sein, dass dieser Virus wieder von der Welt verschwindet. Wir müssen lernen, mit ihm zu leben, ihn zu bekämpfen, ihn präventiv zu behandeln. Aber er bleibt unter uns. Und ich verkündige dir heute Morgen, es gibt einen schlimmeren Virus, den nennt die Bibel Sünde. Das Aufbegehren gegen Gott, das Getrenntsein von Gott, das Rummurren, dass Gott mir nicht gleich wieder, wie kann denn Gott im Supermarkt das Klopapier ausgehen lassen? Das ist doch wohl die Höhe. Wir erleben es momentan, wir sprechen untereinander. Wir sagen, in Wittenberg sind 4 Menschen infiziert oder wie viel haben wir gerade? Und nachdem wir diese Aussage miteinander besprochen haben, kommen wir zur nächsten Frage. Wie alt waren die Leute? Und dann kommt die Antwort, alle über 70. Und jetzt kommt deine und meine Antwort. Ah, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Und weißt du, was dieses dann ist ja gut als Symptom aufzeigt unter dem Mikroskop? Purer Egoismus. Es dreht sich nur um mich. Solange es mich nicht trifft, ist ja alles gut. Das ist Egoismus. Das ist Sünde. Wir sind infiziert von dem Virus. Der Sünde. Des Egoismuses. Dass ich bin der Wichtigste. Ich kaufe Klopapier palettenweise und horte es. Ich miete in der Nachbarwohnung, damit ich mein ganzes Zeug unterkriege. Ich. Und anders als bei Corona, dieser furchtbare Virus Sünde, dieses Aufbegehren. Dieses gegen Gott leben, dieses gegen Gott arbeiten. Ja, sein Wort sagt das, aber ich sehe das anders. Führt immer zur Zerstörung und zum Tod. Paulus sagt, Sünde hat die Konsequenz immer zum Tod. Vom Coronavirus können sich viele und werden sich viele wieder erholen. Aber diese Sünde, die wir seit Adam in uns tragen, dieser Virus, der ist schlimmer. Und ich will schnell zur Lösung kommen, Punkt Nummer 2. Erstens ist Sünde ein furchtbarer Virus. Zweitens Hilfe, das Wesen eines liebenden Vaters. 4. Mose 21, wir lesen weiter ab Vers 8. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange und es wird geschehen. Jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Ich schrieb in meinem Skript und so wurde er geheilt. Hier kommt Hilfe. Gott greift ein. Gott hilft auch wieder in unserer Nation. Das ist die gute Botschaft für die Welt, die Hilfe. Gott greift ein. Gott hilft auch wieder in unserer Nation. Das ist die gute Botschaft für die Welt. Die Liebe Gottes, die gute Botschaft für die Welt. Die Liebe Gottes ist zu den Menschen ungebrochen. Die Liebe Gottes zu Deutschland ist ungebrochen. Er bietet wieder Hilfe an. Die Wissenschaft, die Mediziner, wir alle, die Christen, wir beten. Plötzlich ist es cool, dass jemand auf der Straße wohnt, den ich ansprechen kann. Kannst du mal für mich beten? Das wirst du noch merken. Die Menschen... Manche werden vielleicht erleben, da schleichen Leute um mein Haus. Geh raus, frag sie. Kann ich was für sie tun? Ja, kann ich für sie beten? Ja, sehr gerne. Ist gerade in. Christen sind gerade cool. Im Ansehen der Menschen. Hilfe kommt von überall her. Und Gott sagt zu Mose, mache eine bronzene Schlange und stell sie am hohen Mast auf den Platz, sodass alle sie sehen können. Und die Botschaft ist, jeder, der gebissen wurde und sie ansieht, bleibt am Leben. Erstaunlich, oder? Das ist doch krass. Die Menschen erkennen punktuell ihre Schuld und sie kommen zu Mose. Sie können aber nicht beten. Sie können sich Gott nicht nahen. Das ist der Zustand dieser Welt. Wir haben 95% Nicht-Christentum. Und unter den Christen gibt es auch noch ein paar schleichende Bomben, die einfach auch noch nicht begriffen haben, dass die Bekehrung sich lohnt. Die immer noch nur religiös sind. Wie das Volk Israel hier. Wir kommen ich lasse gleich noch mal eine Bombe platzen nachher am Ende. Damit du mit dieser Offenbarung freundlich nach Hause gehst. Das ist doch erstaunlich, oder? Sie gehen zu Mose und sagen, Mose, kannst du bitte für uns beten? Kannst du bitte für uns beten? Das tun wir nicht, wir beten für alle Menschen. Und Gott schafft Hilfe. Wir beten auch für alle Politiker, wir sagen nicht, wir nicht, wir beten für alle Menschen. Und Gott schafft Hilfe. Wir beten auch für alle Politiker, wir sagen nicht, den einen mag. Wir beten auch für alle Politiker, wir sagen nicht, den einen mag ich nicht. Ja, ich mag auch manche Politiker nicht, ich bete trotzdem für sie. Und Mose betet hier und Gott macht, dass die Menschen am Leben bleiben. Gott schafft Hilfe, das ist die Botschaft, die wir mit in unsere Wochen nehmen können, die wir aus unseren Häusern, unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen vermitteln. Gott macht Hilfe, er schafft Hilfe. Was hat das mit uns zu tun? Darin sind sich alle Ausleger einig, dass dieses hier in der Wüste ein Bild ist für den einen, den Sohn Gottes, der auf diese Welt kam als Mensch und dann am Kreuz bei Jerusalem erhöht wurde und sterben musste. Darin ist sich die Theologiewissenschaft einig. Das ist ein Bild, das hinweist auf Jesus Christus. Amen. Jesus Christus ist die Lösung. Und dieses Wort gilt dann auch jedem, der an Jesus glaubt, dran. Heute ist Jesus dran. Und damit bin ich beim dritten Punkt, Glaube und Barmherzigkeit, ein heilmachendes Geschenk. Heute ist Jesus dran. Und damit bin ich beim dritten Punkt, Glaube und Barmherzigkeit, ein heilmachendes Geschenk. Glaube und Barmherzigkeit, ein heilmachendes Geschenk. Jesus greift dieses Bild aus der Wüste auf. Im Johannes Kapitel 3, Vers 14 sagt Jesus aus seinem eigenen Mund, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Das ist für uns, das ist für heute, das ist für deine Arbeitskollegen, das ist für unsere Straßennachbarn, das ist für jetzt. Jesus sagt, wir werden gebissen von Panik, von Viren und jeder, der auf Jesus schaut, Jesus verspricht hier nicht, wird geheilt werden, es wird nicht jeder geheilt werden. Ich kriege schon die Fragen, glaubst du, dass die Christenheit bewahrt wird? Ich hoffe, aber es gibt keine Garantie. Wir alle leben in derselben Welt, aber was viel wichtiger ist, als ob geheilt oder nicht, ob ich weiterlebe, nachdem ich nicht geheilt werde. Das ist die Frage, die entscheidende. Und jeder, der Jesus nicht kennt, der lebt nicht weiter, der stirbt. Und wer heute auf Jesus schaut, der wird leben in Ewigkeit. Das ist nicht ein Hypnosespruch, das ist die Wahrheit für die jetzige tiefe Situation dieser Welt. Mein Thema hast du schon gelesen. Der Schatten über uns. Und du fragst dich vielleicht, was hat dieses Thema mit dieser Predigt zu tun? Wir haben einen Schatten über uns, wir alle. Das ist dieser Virus Sünde. Wir haben diesen Schatten über uns. Wir kommen immer wieder zu dem Punkt und sagen, ich muss Buße tun, ich muss umkehren. Wir machen Fehler, wir haben einen Schatten. Manche sagen von sich, ich habe einen Schatten. Okay, dann haben wir einen Schatten der Sünde und jetzt haben wir einen Schatten, der ist größer als der Schatten. Wir haben einen furchtbaren Virus, diese Sünde, den wir alle in uns tragen. Das ist unser Schatten. Das ist die dunkle Seite. Und ich möchte uns ein paar Verse lesen aus Psalm 91, Vers 1. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Du hast einen Schatten über der Sünde. Du hast einen Schatten über Korruption, über den Plagen, die über diese Welt kommen. Du hast einen Schatten. Über allem steht der Name Jesus. Und wer an den Namen Jesus glaubt, von ganzem Herzen, wer mit ihm in Beziehung tritt, dieser Psalm 91 drückt aus, wer im Schutz des Höchsten wohnen, im Schatten sitzen, der sagt zum Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn, denn er errettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest, mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln, Schild und Schutzwehr ist seine Treue, du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag wüstet. Der Schatten des Allmächtigen ist größer als der Schatten der Sünde und der Krankheit. Aber der Punkt ist, wir haben ein Problem mit dieser Stelle. Wir haben ein Riesenproblem. Seit Christus ist das absolut deutlich, aber im Alten Testament wird es im Negativum auch deutlich. Nur Mose und ein paar wenige andere konnten einen Unterschied machen. Gott liebt sein Volk, Gott war für sein Volk, Gott segnet das Volk auch, aber Mose hatte eine Freundschaft mit Gott. Und ab dem Neuen Testament gilt, jeder Christ sollte eine Freundschaft mit Gott haben. Aber das ist nicht zwingend. Du kannst Gott benutzen, um dich zu segnen. Ich will dir mal Folgendes zeigen. Im 2. Könige, Kapitel 18, Vers 4, lesen wir Folgendes. Er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschera aus und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israels ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nechuchtan. Hä? Warte mal. Von welcher Schlange ist hier die Rede? Von der Schlange, die Mose 1400 vor Christus aufrichten sollte im Land, als sie auf dem Durchmarsch waren ins verheißene Land. Nochmal, er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine. Der war nicht im Volk Israel auf der Wanderung? Nein. War nicht im Volk Israel auf der Wanderung? Nein. War der dann, hat er das Land eingenommen mit Josua? Nein. War der unter der Zeit der Richter 400 Jahre später? Nein. War er der Nach? Ja. Wann hat Hiskia gelebt? 700 vor Christus. Wann hat Jahre hat Israel diese bronzene Schlange aufbewahrt und hat diese hat Israel diese bronzene Schlange aufbewahrt und hat diese Israel diese bronzene Schlange aufbewahrt und hat diese und hat diese Schlange angebetet? 700 Jahre Gottesdienst um eine tote Schlange? Könnt ihr euch das vorstellen? Und Hiskia wird König und er macht eins. Er haut die ganzen Götzen Israels runter. Da waren noch viele, viele andere. Und er kommt an einen Ort und da sieht er diese Schlange. Und er haut sie in kleine Stücke. Warum? Weil das Volk Israel Religion mit Beziehung verwechselt hat. Sie sind einmal geheilt worden und dachten, das läuft jetzt immer so. Bei der nächsten Plage weiß ich ja, ich kenne Christen. Kannst du mal für mich beten? Und Gott heilt. Aber du gehst trotzdem verloren, weil du kennst Christus nicht. Du übst Religiosität. Du treibst Religion. Aber du hast keine Beziehung mit dem lebendigen Gott. 700 Jahre in Israel. Jesus ist kein Talisman. Er ist kein Gott, der Geschenke bringt. Er schenkt sich uns selber. Die Botschaft dürfen wir nicht verwechseln. Ja, Jesus heilt. Ja, Jesus schützt. Aber er will, dass du Jesus aufnimmst in dein Herz. Er will nicht, dass du im Himmel rumrennst um ein Kreuz. Kannst du dir das vorstellen? In der Ewigkeit, wir rennen alle um ein Kreuz rum. Jesus, du hängst doch am Kreuz. Ich sag nichts, wenn du ein Kreuz am Hals hängen hast, um Himmels Willen. Aber wenn das so ein Talisman wird, wenn das so ein Götze wird, da hilft dir das, da hilft dir hier unser Kurfürst von Sachsen hat ein Original Stückchen Holz vom Originalkreuz von Jesus hier in der Schlosskirche als Reliquie liegen. Und die Leute haben gedacht, wenn sie, du kannst so viele religiöse Dinge und Bücher und Kassetten und CDs haben, wenn du Christus nicht kennst. Religiöse Dinge und Bücher und Kassetten und CDs haben, wenn du Christus nicht kennst. Dann betest du 700 Jahre das an, was mal geholfen hat, das Kreuz. Ich bete nicht das Kreuz an, an dem Jesus hing, ich bete ihn an, der am Kreuz für mich hing. Er ist für mich auferstanden. Lass uns nie vergessen, diese Botschaft. Dass wir nicht Religiosität mit Beziehung verwechseln. Jesus, die Jünger sagten, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Im Aufschauen auf Jesus werden wir verwandelt. Amen. Mit Jesus stärker verbunden leben als vorher, das ist jetzt unsere Anweisung, das gebe ich uns mit als Hausaufgabe. Nicht die Rituale anbeten, sondern Jesus im Herzen haben. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Ihn zu erkennen ist das Wichtigste. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, danke. Danke heute Morgen für dein Wort. Danke, dass wir erkennen dürfen, Sünde ist ein furchtbarer Virus, den wir alle in uns tragen. Und das Heilmittel ist dein Tod und deine Auferstehung am Kreuz und aus dem Grab. Danke für die Botschaft der Wüstenwanderung Israels, dass wir erkennen, dass wir auch in diesen Tagen trainieren sollen, dieses Aufschauen auf Jesus, dieses Hinschauen auf ihn, in dem wir hätten einzuüben. Ich vermute mal, dass ihr für drei, vier Wochen schulfrei habt. Wir brauchen 21 Tage, bis wir... Ich vermute mal, dass ihr für drei, vier Wochen schulfrei habt. Wir brauchen 21 Tage, bis wir eine Routine trainiert haben. Ey Leute, trainiert euch doch in diesen freien Tagen einen Gebetsrhythmus ein. Steht früh um 7 auf, betet eine halbe Stunde. Hey, trainiert euch doch ein Gebetsleben an für 21 Tage. Ey, wir haben jetzt 3 Wochen Zeit. Trainiert euch doch an, jeden Tag. Trainiert euch doch ein Gebetsleben an für 21 Tage. Ey, wir haben jetzt 3 Wochen Zeit. Trainiert euch doch an, jeden Tag zu fasten. Ey, wir haben jetzt 3 Wochen Zeit. Trainiert euch doch an, jeden Tag zu fasten. Irgendwas wegzulassen. Trainiert euch jetzt ein geistliches Leben an, dass ihr, wenn die Schule wieder losgeht, dann durchziehen könnt, weil ihr habt die Gewohnheit dann. Da ist ein Zeitfenster für uns, um auf unsere Knie zu gehen in diesen Tagen. Verbring deine Zeit nicht am Fernseher, nicht am Internet. Manche Kids sagen, oh, da habe ich die ganzen 24 Stunden Zeit zum Zocken. Das ist Zeitverschwendung, für die du Rechenschaft abgeben wirst. Jetzt hat Gott ein Zeitfenster aufgemacht für euch Schüler und Jugendlichen. Ey, jeden Tag geht auf eure Knie. Kauf dir ein Kuhfell, auf dem du knien kannst. Mach dir irgendetwas. Bereite dir in deinem Kinder-, in deinem Jugend-, in deinem Teenager-, in deinem Jugendzimmer, Entschuldigung, in deinem Erwachsenenzimmer, bereite dir einen Platz des Gebetes. Schaff dir einen kleinen Hocker an, leg da eine Kerze hin, mach da einen Fixpunkt. Sag, Herr, das ist mein Ort, dir zu begegnen. Jeden Tag. Jeden Tag bin ich hier. Wenn du nicht kommst, bin ich wieder hier. Wir haben Cool Running geguckt. Cool Running ist ein cooler Film, wie die Jamaikaner eine Bobmannschaft aufstellen. Und der Führer von diesem Team, der braucht einen Coach. Und er ging zu dem Coach und der Coach wollte nicht. Und dann kommt so eine Stelle, da heißt es, du bist zum falschen Tag gekommen. Und sagt der Teamleiter, das sehe ich, dann komme ich morgen wieder. Und übermorgen, und übermorgen, und übermorgen. So lange, bis du Coach sagst, dass du uns trainierst. Ich komme immer wieder. Mach dir einen Platz in Dessau, in Coswig, in Wittenberg. Bau dein Gebetsaltar, jeden Tag deine persönliche Zeit. Trainiere das in diesen 3 Wochen. Die nächste Welle der Wehe kommt wieder der Welt. Gott trainiert sein Volk. Lass uns die Zeit auskaufen. In Jesu Namen.